Die waren nicht überhaupt so.
Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen. Ehrlich gesagt.
Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was?
Alles voll! Alles ist voll!
Ach, du Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin draußen. Cool.
Guten Morgen, Tegen. Guten Morgen. Ein wunderschön.
Hallo. Ist das das Energielevel,
Hallo,
was du heute beitragen kannst?
Zu einer neuen Episode. Ja. An meiner digitalen Seite und so weiter. Jetzt komm.
Das kann eine ganz wilde Reise werden.
Es war ein hartes Wochenende.
Meinst du, es ist für mich nicht früh oder was? Ich bin doch in der gleichen Zeitzone wie du, falls du dich erinnerst.
Ich meine, ich das ist so und ich Kilometer meine, weg. Wenn ich das Wochenende rekapituliere, war es auch mindestens mal ähnlich hart für dich. Also von daher sollte ich Rücksicht nehmen, du hast recht.
Das wäre mir auf jeden Fall ein Bedürfnis. Trotzdem guten Morgen. Ich habe gerade festgestellt, mein Gesicht ist schief, glaube ich. Also es gibt eigentlich nur drei Optionen. Entweder die Kamera ist schief, meine Wohnung ist schief oder mein Gesicht ist schief. Ich habe, glaube ich, die ersten beiden ausschließen können, was mich am Ende per Ausschluss dazu bringt, dass offensichtlich mein Gesicht schief ist. Also wenn du so ein Raster an mir anlegen würdest, wie man das hier so in der Videobearbeitung und so macht, dann bin ich einfach schief. Also mein eines Auge hängt so 3 Zentimeter weiter unten als das andere. Das können Nachwirkungen vom Wochenende sein, fair.
Das könnte kalt
sein,
ja.
Es kann auch
ja
einfach sein, dass ich schief bin. Ich bin
das
schief.
Könnte schief sein oder ist es wieder extrem ausgeprägt bei dir gerade. Du hast ja so ein, ich weiß nicht, wie gut du dich in der Twitch-Welt auskennst, du hast so einen kleinen Basti GHG in dir. So ein, also du bist so sehr monkig, was so, ne, ist die Kamera ein bisschen schief, das muss gerade sein und so weiter. Ich war ja gestern tatsächlich noch einmal ganz, ganz kurz bei dir und habe mich nochmal um ein kleines Kameraproblem gekümmert. Aber das Geile ist ja, ich glaube, jeder, in letzter Zeit kamen jetzt ein paar weniger Clips, aber jeder, der jetzt mal gesehen hat, wie ich hier zu Hause bei mir aufnehme, wo ich wirklich auf alles scheiße, versus wie es bei dir aussieht und du dann immer so, da ist doch jetzt noch, sind doch nur so 3 Millimeter oben rechts fehlen da noch so, ne? Also es könnte das sein oder du hast dir einfach einen Kaldal eingetrunken übers Wochenende, aber mein Gott, es ist Mittwoch, wir sind wieder zurück. Ich glaube, langsam verlässt der ganze Alkohol auch den Körper. Mein Gesicht glänzt noch enorm. Also das könnten noch so wirklich die letzte Reststufe sein. Dass so sich der restliche Alkohol, der sich irgendwo festgesetzt hatte, jetzt über die Leber hochgedrückt wurde in meinen Gesichtslappen und der jetzt so durch die Poren da jetzt so hier semipermeabel da osmotisch rausgeht.
Also ja. Kann sehr gut sein. Ich finde, du hast das gut erklärt. Ich bin mir nicht sicher, ob was so Biologen dazu sagen würden, ob das ein Ding ist. Aber wir müssen es jetzt, glaube ich, einmal für alle offiziell machen, warum wir hier noch so ramponiert sitzen. Ich habe seit heute Morgen, würde ich sagen, ansatzweise wieder sowas Ähnliches wie eine Stimme. Also falls es heute eine kürzere Episode wird, ganz ehrlich, gestern, vorgestern wäre chancenlos gewesen, dass ich irgendwie eine Stunde durchrede. Ging einfach nicht, weil keine Stimme, denn wir beide waren auf dem Perukaville. Nicht nur wir beide, sondern wir mit ein paar Leuten aus der Firma, beziehungsweise aus dem angeschlossenen Volleyballverein der Firma, der eingeladen wurde von unseren lieben Freunden von Warsteiner und haben uns das so richtig gut gehen lassen. Dementsprechend haben wir ein tolles Wochenende in den Büchern, auch in den Knochen, ehrlicherweise ich auch schon im Hirnlappen, also so im Neokortex, glaube ich, würde man sagen. Ich fühle mich nach wie vor so ein bisschen, also meine körperlichen Ledierungen sind eigentlich mittlerweile, würde ich sagen, halbwegs passé, bis auf die Stimme, die noch so herrlich belegt ist, die jetzt gerade auch wieder so ein bisschen kursiv daherkommt. Aber ich habe schon das Gefühl, und das müsste man mal tatsächlich validieren, ich könnte mal wieder einen IQ-Test machen, weil ich glaube, da ist was passiert. Ich glaube, da ist was Nachhaltiges passiert, wo ich mir unsicher bin, ob das, es ist, glaube ich, wie so ein Kipppunkt. Also ich war im Prinzip an so einem, wie man kennt es aus der Klimakatastrophendiskussion, ich habe, glaube ich, einen Kipppunkt überwunden in die falsche Richtung, leider, und bin jetzt irreparabel. Es ist irreversibel, dass mein IQ, ich sage, 15 Punkte gelitten hat
du
am Wochenende.
Du hattest ja genug vorher jetzt kommen.
Ja, die einen sagen so, die anderen so.
To be fair, dann haben wir uns jetzt angeglichen wahrscheinlich.
Jetzt sind wir auf Augenhöhe.
Jetzt ist dieser Podcast endlich auf Augenhöhe.
Aber wenn ich 15 Dinger verloren habe, dann bist du, mein Freund, dann bist du mittlerweile bei 47. Also wenn ich was verloren habe, dann hast du so viel mehr verloren als ich. Ich sag mal, du hast das Ding noch anders Wolle genommen als ich, unfreiwillig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du gleich wieder die große Theorie des mir hat jemand was in den Drink gemischt, hier versuchst irgendwie verschwörungsideologisch reinzugeben. Aber es war eine gute Zeit. Also wir hatten eine Top-Zeit und ich glaube so die hochfrequenten FestivalgängerInnen unter unseren Leuten da draußen, die wissen genau, wie man sich fühlt. Es ist diese herrliche Mischung aus Ramponiertheit, aus irgendwie völliger Übermüdung, aus ein bisschen Dummheit, aber auch aus so einer herrlichen inneren Glückseligkeit und so ein bisschen so im Hinterhertrauern, wenn man immer so ein bisschen dieses Wehmütige hat, so mein Gott, Alter, hier vor, keine Ahnung, 72 Stunden um die Uhrzeit, da hat man sein erstes Bier getrunken. Noch nicht ganz fairerweise, weil dafür ist ein bisschen früh, aber so ungefähr. Dann ist man einfach aufgestanden, hat sich eine kühle Kanne aus dem Kühlschrank geholt und hat mal geguckt, was der Tag so bringt. Und ich bin genau dazwischen irgendwie. Also ich habe wirklich diese ganze Palette und Bandbreite an Post-Festival-Emotionen habe ich gerade und ich finde das total herrlich.
Ich kann alles extrem gut nachvollziehen. Also ich hatte auch dieses am Montag, es haben ja ein paar Leute, haben es natürlich clever gemacht, ist ja, sollte eigentlich auch Meta sein, dass man sich nach einem Wochenende, da haben wir auch erstmal lange drüber gestritten, das ist glaube ich einer der großen Kritikpunkte, wenn ich jetzt mein Festival-Resümee mal so ziehe, dann werde ich Leute damit triggern, das sage ich jetzt schon mal. So, aber wir sind ja am Sonntag dann auch abgereist, was einerseits glaube ich sehr, sehr clever war, weil hätte man da noch einen weiteren Abend durchgezogen, wäre die Ramponage ja noch auf einem ganz neuen Niveau, aber es haben ja andere das dann natürlich so gemacht, entweder war dann halt Montag früh Abreise oder der Montag war halt quasi auch schon abgemeldet, weil man wusste so, das funktioniert nicht. So, Olaf hat das zum Beispiel so gemacht mit einer erstaunlichen Selbstkenntnis, wo er natürlich dann meinte, so am Montag funktioniere ich einfach nicht. Und bei mir und bei dir ging es ja so, ich sag mal theoretisch wieder in den Ernst des Lebens, aber das mit den IQ-Punkten, ich habe es halt am Montag auch so gemerkt, dass ich wirklich, also ich habe gearbeitet, es ging auch teilweise, ich meine so eine relativ stupide Aufgabe wie ich setze jetzt hier mal ein paar Cuts und reihe mal ein paar Sachen ineinander, das geht dann auch irgendwie noch, aber alles was drüber hinausging war nicht möglich, ich habe mich so unendlich dumm gefühlt, das war wirklich krass und da musste ich es irgendwie noch weiter runterbrechen und dann war das lustig, haben wir im Nachhinein festgestellt, dass so für uns beide der Ausweg war, ja gut, wenn jetzt wirklich vom Kopf her gar nichts geht, dann kann man immerhin so ein bisschen Haushalt machen oder so, kannst du Müll wegbringen oder irgendwie ein, zwei Sachen von A nach B räumen, das ging irgendwie, aber ansonsten ja, habe ich es mehr Volley genommen? Ich weiß gar nicht. Ich habe halt einen kompletten Tag verschlafen quasi, das muss man sagen. Und ja, es existiert ein Foto vom Samstag um 16.24 Uhr, wie ich quasi aus unserem Golfkart rausfalle und nur noch von meinem Anschnaller gerettet werde. Und danach bin ich halt instant im Zelt und habe wirklich einen kompletten Festivaltag verpasst. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, wo ich Leute enorm triggern könnte, weil das Ding bei mir ist ja sogar, ich mochte sogar die Musik, Mann, im Gegensatz zu dir. Also da waren wirklich, also ich kenne mich jetzt nicht so aus, ich bin da jetzt kein Cornichon, ich habe jetzt keine Liste von 15 Acts, aber ich höre halt schon viel Musik aus diesem Genre und höre das halt nur so Spotify-Playlist-mäßig so, ne? Ich höre einen geilen Track, mache dir meine Playlist, ohne zu hinterfragen, ob das jetzt Art Bud ist oder sonst wer, so, ne? Oder Tutanchamun. Und aber ich hätte es wirklich gefühlt und im Endeffekt habe ich jetzt auf der Haben-Seite, ich war ein ganzes Wochenende da, wo wirklich super krasse Leute waren und ich habe gesehen, Achtung, einen halben Song von Echo Fresh, den haben wir beide zusammen gesehen, wo er Schlager performt hat. Danach ging es zu Ikimil, warum auch immer. Ich habe es gefühlt, also Yannick Schiller und ich sind jetzt große Ikimil-Fans. Danach war Philo, hier dieser Streamer, YouTuber, Gordon jetzt Musiker. Der war eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und ich glaube danach kam hier dieser Tiziano Ferro da oder Tutanchamun. Den haben wir dann, glaube ich, auch noch gesehen. Und das war's basically bei mir. Mehr war da einfach nicht da. Also Das ist schon verrückt. Ich habe alles sehr, sehr gefühlt. Ich meine, alles, was wir jetzt natürlich glorifizieren, ist sehr, sehr alkoholverherrlichend, aber man muss es schon nachvollziehen können, was das eben für ein wahnsinniger Vibe ist, wenn man so, man ist einer der Ersten, der sich aus dem Zelt robbt oder halt aus dem Karawan. Du guckst in die Gesichter, alle sind ramponiert, das ist dann direkt wieder lustig. Du reminisst, was gestern noch so ein bisschen passiert ist, wenn du dich erinnern kannst. Und dann halt dieser Moment, wenn der Erste diese ein, zwei Schritte macht in Richtung Kühlschrank oder es einfach nur verbalisiert und kurz mal reinfragt ins Forum, möchten wir nicht eventuell einen Radler trinken und dann geht es einfach wieder so los, ne? Dann ist der Glanz in den Augen, dann kommen die ersten Schlücke rein und dann geht's wieder los. Also das war schon, es war eine sehr, sehr lustige Zeit vor allen Dingen, das muss man echt mal sagen.
Ja, und darum geht's doch am Ende. Also, ne, ich habe jetzt wahrscheinlich, habe ich mehr Bands gesehen als du, also Bands in wirklich den größtmöglichen Anführungsstrichen, die es gibt, so Caps Lock. Ich habe Steve Aoki gesehen, zum Teil. Ansonsten habe ich auch den einen Coversong von Echo Fresh gesehen. Das war ehrlicherweise der einzige Artist.
Wir haben uns wirklich drauf gefreut auf Echo Fresh halt, ne?
Ja, das war der einzige, den ich gucken wollte. Weil, ne, für mich ist diese EDM-Geschichte ist gar nicht meins. So, manche Techno-Derivate finde ich ganz geil eigentlich. Aber dann auch eher auf so einem, in so einer kleinen, verschwitzten Kellerbühne, als jetzt auf so einem künstlich aufgebauten Mörderstage mit Feuershow.
Gab's aber auch, wir waren da nur wieder zu dumm für.
Ja, natürlich gab's die. Es gab so einiges auf dem Festivalgelände, was wir hätten machen können.
Wie viel Prozent haben wir erschlossen, sag mir ehrlich? Wie viel Prozent dieses theoretischen Festivals haben wir erschlossen, wenn du so Achievement Points bei einem Videospiel denkst? Da werden dir auch immer so Prozent angezeigt.
12. Und 12 ist hochgegriffen, glaube ich.
Wenn überhaupt, vielleicht sogar einstellig.
Eher weniger. Wir sind potenziell einstellig. Es gab ja allein, ich habe keine Ahnung, wie viele Bühnen es gab. Ich war vor zweien. Ja, dann habe ich irgendwann auf dem Nachhauseweg gesehen, dass es noch eine absolut mördergigantische Bühne auf unserem Nachhauseweg gehabt, die habe ich nie gesehen. Da habe ich auf einmal ein Schwimmbad gefunden. Also so, man hat so Dinge gefunden, die man irgendwie vorher nicht so richtig auf dem Zettel hatte. Aber so ist es halt. Ich war jetzt auch nicht wegen der Mucke da. So, ne? Also ja, für genau. mich war das halt irgendwie klar, das war eingepreist. Ich bin ja leidenschaftlicher Festival Cornichon an sich, war irgendwie 10, 11 Mal auf dem Hurricane in meinen jungen Jahren. Und da bin ich ja schon, also klar, auch wegen der Erfahrung und Campleben und so, aber da bin ich schon auch wegen der Mucke hingefahren. Da habe ich dann jedes Jahr irgendwas zwischen, weiß ich nicht, 7 und 15, 20 Bands gesehen. So, das war jetzt mir persönlich schon klar, dass ich das hier nicht machen werde, was natürlich die ganze Geschichte so ein bisschen, ja, also wirklich noch schmerzhafter macht für Leute, die wahnsinnig sich gefreut hätten, zum Perukaville zu gehen, um bestimmte Artists zu sehen, die ich alle nicht kannte. So, da tut mir auch hiermit leid. Ich sage einmal offiziell sorry. Aber ich war halt ganz klar wegen des Camp-Vibes da und das ist für mich auch nach wie vor, das wird auch jeder so sehen. Also jeder, der mal in einem guten Camp auf einem Festival war, egal wie viele Bands man geil findet, egal welche Richtung und so weiter und so fort, das ist einfach, das ist der heilige Gral, Mann. Und deswegen hast du ja auch ich werfe dir nichts vor, aber du hast wirklich einen so elementaren Fehler gemacht, dass du an diesem Samstag, als wir vom Festivalgelände zurückgefahren sind nachmittags, Klammer auf, uns zurück haben fahren lassen, weil wir zwischenzeitlich so einen Warsteiner Shuttle-Fahrdienst mit einem Golfkart hatten, also wir hatten jetzt auch keine ganz normale Festivalerfahrung. Und dann nachmittags mit unseren Nachbarn, die wir dann kennengelernt haben, mit unter anderem Tadej Bogascha, der aus dem Sattel gegangen ist wie ein ganz, ganz, ganz großer, in so eine herrliche, ich sage periphere 5 Stunden unglaubliche Freundschaft eingestiegen sind. Also es ist dieser Klassiker von, ich glaube, wir wollten sogar was von denen, weil die hatten, glaube ich, also ja, Alkoholfertigung, Achtung, sorry, wenn ungewünscht, dann skippen. Die hatten Trichter bei sich am Zelt hängen und wir hatten Bier. So, und das war ein Match made in heaven, offensichtlich, weil sie hatten Bock auf Bier, wir hatten auch Bock auf Trichterbier und dann haben wir uns halt gefunden bei uns am Camp. Und dann sind die relativ, relativ schnell bei uns irgendwo gelandet. Wir hatten irgendwie Mucke, glaube ich, von den Nachbarn sogar noch, hatten halt einen Kühlschrank voll mit sehr kühlen Bierchen und hatten dann wirklich, also die glorreichsten 5, 6 Stunden aller Zeiten, weil man sich dann so schön gegenseitig kennenlernt, dann entstehen diese ganzen Insider, die du alle überhaupt nicht mitbekommen hast. Und dann macht man sich halt so einen richtig herrlichen Nachmittag. Und das ist der einzige Vorwurf, den ich dir mache,
ja, den
dass du das komplett verpennt hast. Ja, weil du sehr betrunken warst und dann hast du ja im Nachhinein erzählt, weil du in deinem Zelt einen Pullover gesucht hast, ihn nicht gefunden hast, also nicht kurzfristig unmittelbar gefunden hast und deswegen entschieden hast, weißt du was, scheiß auf, dann gehe ich jetzt schlafen. Um 17 Uhr. Das ist wirklich eine fatale Entscheidung von dir.
Also um 17
Ansonsten
Uhr ging's
hast du
los.
Viel richtig gemacht.
Ja, das stimmt. Also den Vorwurf muss ich mir absolut lassen und also zumindest meiner minimalen Ehrenrettung würde ich sagen, weil normalerweise passt dieser Betrunkenheitsverlauf wieder gar nicht zu meiner bisherigen Alkoholkarriere, muss man dazu sagen. Weil bei mir ist eigentlich der Klassiker und da gibt's ja auch so viele Stories davon, dass ich, wenn ich so in dem Sinne einen guten Abend habe, in Anführungsstrichen, dann, dass ich eigentlich so ein bisschen overpace, dann werde ich irgendwie müde, mir wird ein bisschen schlecht und dann ist so, oh fuck, entweder ich muss kotzen oder ich muss jetzt ganz schnell ins Bett. So. Und das war am Samstag zum Beispiel wieder gar nicht der Fall. Das war einfach, also klar, ne, den Alkoholkonsum, den kann man nicht wegreden, aber das war halt auch noch gepaart mit einfach purer Erschöpfung und dieses Fuck, man, der Körper macht jetzt wirklich absoluten Shutdown, was natürlich also relativ erklärbar ist, weil die 3, 4 Tage vorm Festival waren natürlich mal wieder absoluter Schlafmangel und sagen wir mal so 2,5 bis 3 im Durchschnitt und das war halt schon sehr, sehr ärgerlich, aber es ist tatsächlich so passiert. Ich hatte eigentlich, also die Timeline war so verrückt, um 17 Uhr lege ich mich dahin, war auch alles super, ich war instant weg, dann bin ich um 22 Uhr vielleicht sogar auch, nee, es wurde noch nicht mal ein bisschen lauter, bin ich wach geworden, ich mache so mein Zelt auf, guck raus und dann, gut, ich sag mal jetzt, ich versuch's nicht zu transparent zu machen, aber ich erblicke einfach nur eine Person, die gerade irgendwie so ein bisschen emotional ist und dachte mir schon wieder, was ist denn jetzt los? Dann gucke ich zu dem Camp, sehe irgendwie eine absolute Parallelwelt, weil da sind 1, 2 völlig im Wilden gewesen. So, dann habe ich einmal mal kurz versucht, einen Grip zu bekommen auf die Situation, habe dann aber auch relativ früh festgestellt, das wird mir jetzt gerade ein bisschen zu anstrengend hier. Ich lege mich, glaube ich, einfach nochmal kurz ins Zelt und gebe der Sache nochmal eine halbe Stunde, bis sich das Ganze hier vielleicht runtergekühlt hat. Dann bin ich nochmal eingeschlafen. Dann war es eigentlich, 23 Uhr und das wäre so die beste Zeit gewesen, um eigentlich zu sagen, komm, ich fühle mich jetzt wieder okay, ich habe 6 Stunden geschlafen, jetzt nehme ich nochmal die Chance, zumindest nicht den kompletten Abend zu verpassen. Und dann war es wirklich so, es hatte zwischenzeitlich halt ein bisschen draußen geregnet, es ist abgekühlt um 5, 6 Grad und ich lag da in meinem Zelt und es war so ein bisschen fröstlich. So, ich habe halt instant festgestellt, mit meinem Unterhemd oder oberkörperfrei natürlich, wie sonst, ist ja klar, werde ich das nicht machen heute. Und ich hatte diesen einen Pullover mit und habe den gesucht. Boah, das ist ein klasse Turm, muss man dazu sagen. Das ist wirklich ein hervorragender Turm. Und habe den dann halt wirklich, also es war ja kein Licht, ich habe mein Handy auch nicht gefunden, ich konnte keine Taschenlampe anmachen und dann diesen Pullover, keine Chance gehabt. Und als ich den dann 5 Minuten wirklich gesucht habe, auf eine Art und Weise, bei sowas hätte ich gerne mit einer Kamera drauf, ne? Dann ja, Zeitraffer, wie ich 5 Minuten lang meinen Pullover suche und dann war es wirklich einfach, ja gut, dann soll es nicht sein. Dann soll es wirklich nicht sein. Hab einfach wieder mich kurz hingelegt, Augen zu und dann irgendwie bis 5 Uhr geschlafen. Und das war eigentlich auch fatal. Ich hatte halt am Sonntag 5 Stunden Vorsprung zu euch allen, ne? Ne, 4 waren's. 4 Stunden ja. Musste ich überbrücken. Also das war, mir war so unfassbar langweilig. Das war echt, ich habe sogar so ein minimal kleines Workout dann sogar gemacht, weil ich mir so dachte, mir fällt jetzt wirklich nichts anderes mehr mit der Zeit ein. Hab da einen Podcast gehört, bin da noch duschen gegangen, was ganz gut war, weil ich habe gedribbelt. Ich kann sagen, Festival Achievement und das natürlich nur dank Warsteiner, weil wir sogar am Festivalgelände Zugang hatten und quasi all you can hatten. Einfach nicht einen Cent ausgegeben, ne, auf diesem Festival, nicht einen Cent.
Ja, gut, also du hast dich ja auch aktiv dafür entschieden, am Samstag zum Beispiel nichts zu essen.
Oh ja,
auch das
stimmt.
Hat damit reingespielt.
Den Part hatte ich noch vergessen. Das war wirklich, Samstag war einfach 0,0, glaube ich, ja.
Naja, aber das ist ja das, dafür liebe ich persönlich Festivals, ne? Auch für die individuellen Geschichten, die auch innerhalb so eines Camps dann passieren. Dass du dann halt einfach, ne, aus Gründen dann irgendwie um 5 Uhr wach bist und dann hast du halt so einen halben Tag ohne uns, nachdem wir gestern Abend einen halben Tag ohne dich hatten. So klar, es ist total ärgerlich und du hättest das besser anders irgendwie hinbauen sollen, aber irgendwie ist das so auch wieder geil. Also weißt du, das sind so diese Geschichten, die so Festival-Camps und Abende halt so schreiben, ne? Mein Gott, also das gehört dann irgendwo dazu und das führt alles mit in diese langfristig irgendwann so ein bisschen verdimmernde Erinnerung dieses Festivalwochenendes gehen und das ist einfach, ja, ich liebe sowas, Mann. Also ich habe echt wieder gemerkt, das ist Alter hin oder her. Und in dem Fall Musikrichtung hin oder her, wobei die für mich wirklich, das war echt eine Aufgabe, so das auszuhalten für mich. Aber ich bin Festivalmensch, wirklich. Ich finde das so herrlich.
Ja,
ne?
Ja. Du hast ja zwischenzeitlich gezweifelt, ne? Hast du jetzt für dich offiziell festgestellt, dass du nicht zu alt wirst für den Kram und du auf jeden Fall jetzt noch sagst, ey, da ist noch das grüne Licht, mindestens mal die nächsten 4-5 Jahre muss ich mir gar keine Sorgen machen, noch mit fast 40 auf ein Festival zu gehen?
Ich bin komplett zurück. Ich bin wirklich komplett zurück. Also wir haben jetzt natürlich, ne, das muss man auch sagen, wir haben ja natürlich eine Deluxe-Erfahrung gemacht. Ich sogar noch mehr als du, weil ich sogar das Glück hatte, in einem Wohnwagen pennen zu können. Und du hast ja ganz basic in einem Zelt gepennt. So. Wir hatten natürlich da wirklich eine sehr dankbare Situation. Das war jetzt nicht mehr vergleichbar mit meinen ersten Hurricane-Jahren, wo du irgendwie erstmal 6 Stunden für die Anreise brauchst zu Fuß, weil du irgendwie 8-mal zum 45 Minuten entfernt ein Auto laufen muss, um dann da irgendwie unwürdig dein Zelt und deinen Campingkocher und deine Dosenravioli und Paletten Bier irgendwie hin und her zu schleppen und dann halt am ersten Tag schon mal völlig im Essig bist, weil es total anstrengend ist und so. Das hatten wir ja nicht. Wir wurden da hingefahren und das Zelt, das gesamte Lager stand schon. Wir hatten so chillige Sitzmöbel von Warsteiner, hatten Kühlschränke voll mit Bier und haben da im Prinzip 3 Klamotten aufs Bett geworfen und waren da und fertig so, ne? Insofern haben wir ja nicht diese ehrliche Festival-Experience, da haben wir nur so einen kleinen Einblick reinbekommen, als wir am letzten Tag, am Sonntag nochmal über das Basic Camp oder Basecamp hieß es, glaube ich, da geschlendert sind, weil wir noch 1-2 Videos aufnehmen mussten. Und da hast du ja mal wirklich gemerkt, das ist ja eigentlich Festival. Also, ne, eigentlich ist Festival das, was du da dann gesehen hast und nicht unser Altherren, Senioren, besser verdienenden Camp, was wir da hatten, wo irgendwie alles sehr gesittet zuging und so. Ich glaube aber, ehrlich gesagt, ich könnte auch das erste noch. Ich könnte auch nochmal ein Wochenende Basecamp. Hätte ich auch in mir. Dann bräuchte ich halt natürlich,
Vibe,
ne? Ja, dann brauchst du natürlich Top-Mucke und dann brauchst du ehrlicherweise, also es steht und fällt ja alles mit der Gruppe. Und da muss man mal sagen, hatten wir Top-Dynamik, so dann ist das ja nicht egal, auf welchem Festival du bist, aber dann spielt es echt eine geringere Rolle, weil dann hast du die glorreichen Stunden von 9 bis isch Uhr, wie man da halt irgendwie so sitzt und einfach irgendwie Dummquatsch erzählt und Mucke hört und aber was trinkt, was isst, irgendwann eine Grille anschmeißt und lustige Sachen passieren. Das habe ich immer noch in mir. Von daher sage ich, ich könnte noch, ich habe noch ein paar im Tank und irgendwann werde ich dann halt, ich träume eh seit Ewigkeiten davon, mal so einen Camper zu haben, einen Campervan. In welcher Form auch immer.
Mann.
Ja,
wir kommen gleich noch auf deine neue Kaffeemaschine, ne? Das ist,
ja, machen wir.
Da schreit aber auch schon wieder die Crisis daraus, ne?
Überhaupt nicht. Und irgendwann werde ich dann einfach mit so einem Camper auf so ein mittelgroßes Festival mit Rockmucke, mit einfach so herrlichen Instrumenten, so mittelmäßig bekannten Bands, mit einer geilen Crew fahren und mich da ganz entspannt mit meinem Camper hinsetzen. Dann bin ich wieder da. Also ich sage dir, wahrscheinlich bin ich fast so zurück wie wir beide.
Ich glaube aber nochmal zurück zum Basecamp, da kickt dann glaube ich irgendwann so ein bisschen das Alter mit rein, weil wenn ich mir vorstelle, diese, also wirklich die ganzen Stunden auf dem Basecamp da zu verbringen, wo du ja weißt, dass es nicht nur eine Person gibt, die es lustig findet, morgens um 5, weil sie noch voll ist, irgendwie halt ehrenlose Songs anzumachen und guten Morgen Sonnenschein und da noch den allerschlimmsten Kika-Tanzmusik, Techno-Schranz-Remix. So, das passiert da ja und da glaube ich war es schon ganz gut, dass wir so ein bisschen die Luxusversion hatten und wir nur unsere, ich glaube im Durchschnitt 45-jährigen Nachbarn hatten, die wirklich auch ganz, ganz ehrenlose Musik da angeschmissen hatten immer jeden Morgen. Aber die waren dann auch müde, weißt du, Sonntag waren die erst um 9. Ja.
Die haben sich auch dann, die haben auch ein bisschen überpaced, aber das war das Einzige, wo ich wirklich im Nachhinein sagen würde, gut, kannst du nicht beeinflussen, gehört dazu. Haben sie auch recht, wir sind einmal rübergegangen, weil wir auch gestreamt haben vormittags und so ein bisschen cool gewesen wäre, wenn es nicht so gottlos laut wäre. Und haben halt einmal gefragt, so wie sieht's aus, könnt ihr vielleicht einen Ticken leiser machen? Und dann, ehrlicher Move, finde ich, haben sie einfach nur gesagt, nö, wir sind auf dem Festival. So, das gehört dazu. Ist euer Bier. Ist
konsequent, ja.
So. Aber es war noch nicht mal so mega unfreundlich. Es war nicht super unfreundlich, es war einfach so, ganz ehrlich, ist okay, dass ihr fragt, aber nee. Wir schießen uns jetzt hier wirklich mit 9000 Dezibel von Freitagnachmittag bis Sonntagabend schießen wir uns hier rüber weg. Und ja auch in einem Setting, wo die zu viert in ihren Camping sitzen, gegenüber voneinander saßen und in keiner Welt in der Lage waren, ein Wort miteinander zu wechseln, weil es einfach viel zu laut war. Also war völlig unmöglich. Dann hatten sie so eine irgendwie so total random einfach eine Nebelmaschine, die dann halt alle zwei
das
Minuten
war
da
sehr random,
eingeschossen
wirklich.
Hat. Es war total cool, aber es hat überhaupt auch nicht in deren Vibe gepasst, weil die haben ja auch nichts gemacht. Die konnten sich nicht unterhalten, weil es zu laut war. Die haben jetzt nach allem, was ich gesehen habe, auch nicht radikal Party gemacht oder irgendwie viel Alkohol getrunken oder so. Die saßen einfach in ihren Campingstühlen. Alle zwei Minuten geht die Nebelmaschine und ansonsten haben die sich halt einfach irgendein Goa reingefahren auf wirklich Lautstärke Mainstage. Und das war deren Wochenende. Und da sind die Sonntag wieder nach Hause gefahren. Und dann so, okay, ja, auch das kann Festival sein. Das hat sich mir nicht so richtig erschlossen, das Konzept dahinter, weil die waren, glaube ich, auch nicht auf dem Gelände. Also zumindest waren sie immer, wenn wir im Camp waren, waren sie auch im Camp. Aber ja, Leben und Leben lassen ist ja auf dem Festival der Vibe. Von daher, die nächstes Jahr gerne nicht als direkte Nachbarn, das wäre gut, oder mit einer anderen Playlist. Weil da muss ich schon sagen, das hat mich irgendwann an den Rande des absoluten Wahnsinns gebracht. Dieses, was du halt immer weißt. Und dann geht ein Song los. Du hörst ihn und denkst, geil, Mann, das ist irgendwie, das ist doch Linkin Park, das ist doch Vanessa Amorosi, das kenne ich doch alles, weil der Song am Anfang 1:1 das Original ist und du hast so ganz kurz die Hoffnung, oh geil, vielleicht kriegen wir jetzt mal eine Stunde oder so, mal irgendwas ohne diesen gottlosen Beat und einfach mal so ein bisschen zum Abschalten und denkst, nice, den Song kenne ich, ich liebe ihn. Und dann kommt der Drop und
dann kicken die 300 BPM.
Oh Mann, ey. So jedes Mal so ein bisschen angezuckert und dann wieder, ach komm, wir scheißen drauf. So, das war einziges kleines Sternchen, ansonsten herausragend.
Okay, ja, dann um es abzurappen. Also ich habe nur zwei Sachen, vielleicht fallen dir ja auch noch ein paar Kategorien ein. Können wir ja nochmal hier so underrated, properly rated, overrated Festival-Thema machen. Ich möchte direkt mit dir anfangen, Festival-Outfits.
Absolut underrated, bin ich auch absolut sauer, dass ich mich da nicht drum gekümmert habe, weil sonst war ich immer ein großer Verfechter und jemand, der das sehr wolle genommen hat.
Ja, ich hätte, glaube ich, vorher, hätte ich, glaube ich, gesagt, properly bis vielleicht sogar so ein bisschen overrated, weil ich es irgendwie, keine Ahnung, ich finde es ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt wieder affig gesagt, aber das stimmt gar nicht so. Ich hinterfrage immer, warum sich Leute dann so Mühe geben, aber es ist eigentlich total dumm, weil ich auch an dem Wochenende wieder festgestellt habe, es ist einfach ein Vibe so. Und es ist auch, man auch bei irgendwelchen scheiß Motto-WG-Partys oder so, so die paar Leute, die es dann halt sich wirklich richtig Mühe geben und da und so ein bisschen da Stimmung in dem Sinne visuell reinbringen, das hat schon was und deswegen würde ich auch sagen, underrated. Ich hatte am Samstag, glaube ich, irgendwann ganz viel goldenen Glitzer auf meinem Körper.
Ja, genau.
Das fand ich auch toll. Das war wirklich klasse. Und deswegen bin ich auch tatsächlich deiner Meinung und würde sagen, underrated. Würde ich nächstes Mal ein bisschen besser machen wollen. Ja, da würde ich mir von Robin Sova noch ein paar Netzhemden ausleihen.
Ja, am besten ist natürlich dann wirklich Gruppenkostüme so, ne?
Ja.
Also, keine Ahnung, wie oft. Man findet ja auch so geile Gruppen, ne? Wenn du dann irgendwie die Power Rangers triffst in allen Farben und so. Oder
ja, das ist
ich
auch geil
irgendwann schon mal,
ja.
Irgendwann habe ich schon mal einen Obstsalat, glaube ich, getroffen. Also da war halt eine Gruppe, wo einer war halt Ananas, der nächste war Erdbeere, der nächste war Apfel oder so und halt auch mit ganz coolen Outfits. Und dann passieren halt diese lustigen Dinge, dass jemand fragt, hast du zufällig unsere Melone gesehen? So, wir vermissen unsere Melone, die ist verloren gegangen um 16 Uhr. Also sowas ist dann halt cool, finde ich. Steht und fällt mit einer Gruppe, die sich auch drauf einlässt. Ich habe es ja im Rahmen meiner Möglichkeit, habe ich zumindest dann irgendwie so eine Dulli-Mütze aufgehabt und hatte dann ab Samstag habe ich mir so ein Stirnband, so ein Bandana aufgesetzt, weil zumindest ich ein bisschen das Gefühl haben wollte, ich sehe nicht einfach aus, als könnte ich jetzt auch ins Büro gehen. Weil das finde ich, das wird dem Vibe dann irgendwie nicht gerecht. Deswegen nächstes Festival gehen wir auf jeden Fall rein. Dann machen
was
wir das.
Was wäre deine Meta dann? Also würdest du sowas Gruppenmäßiges vorschlagen oder würdest du individual?
Ja, ich finde schon Gruppenkostüm sehr, sehr gut. So, wenn sich's machen lässt, dann müssen halt alle dabei sein, aber meistens steht und fällt es ja eher damit, dass sich einer kümmert. Also hätte ich jetzt rechtzeitig mir einen Kopf gemacht und Zeit gehabt und gesagt, keine Ahnung, ich kümmere mich um ein Gruppenkostüm X. Ja, eine Person hätten wir dabei gehabt, die sich verweigert hätte, das ist dann so, aber alle anderen hätten ja gesagt, ja geil, machen wir.
Let's go. Ja, wahrscheinlich schon. Und solange du mir eine oberkörperfreie Version des Kostüms anbieten kannst, ist das für mich fein.
Ja, unwahrscheinlich. Aber das schweißt eine Gruppe dann natürlich komplett zusammen. So, noch mehr als eh schon, von daher, ja. Ich glaube, ich werde das nächstes Jahr, falls es das nochmal gibt, werde ich das kuratieren und werde dann mal mit Vorschlägen aufs Plenum zukommen.
Okay.
Also dann, underrated, sage ich.
Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, den können wir relativ schnell abfrühstücken, aber den finde ich einmal wichtig, den auch noch draußen zu geben. Trichtern auf dem Festival.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also ich hasse es. Es macht mir überhaupt keinen Spaß. Ich bin so leicht überdurchschnittlich drin, ohne richtig gut zu sein, aber ich bin zum Glück nicht so schlecht, also was heißt zum Glück, ne? Aber ich bin jetzt nicht schlecht drin, aber es macht mir überhaupt keine Freude, so, aber es erfüllt natürlich absolut den intendierten Zweck. So, also die Dynamik, die du da komplett verpasst hast, die war schon glorreich, weil dann natürlich auch so lustige, also das ist jetzt nochmal, das ist jetzt wirklich ehrlicherweise alkoholverherrlichend, aber da, also deswegen bitte im Kontext sehen eines Festivals, wo erwachsene Menschen Bier trinken, die zu großen Teilen einschätzen können, wie viel sie trinken können. Wink, wink. So. Es sei denn, ihnen wird was in den Drink gemischt. Wink, wink. So. Aber dann passieren halt natürlich so tolle Sachen, so, ey, so Gladiator-Style. Wir schicken unseren besten Mann, ihr schickt euren besten Mann. Jetzt kommt die Stoppuhr raus und dann wird halt mal geguckt. So, wer hat die Bestzeit? Dann geht Tadej Pogacar halt mal aus dem Sattel und guckt nochmal, was noch drin ist. So. Und dann wird Technik analysiert und so. Also, hat es eine tolle Gruppendynamik. Ich sage trotzdem, ich kann dir nicht mehr als properly rated mitgeben, weil ich persönlich da wirklich kein großer Fan von bin. Aber ja, es macht das, was es machen soll. Insofern kann man es jetzt auch nicht underrated nennen wahrscheinlich. Hätte ich das jetzt, also wäre ich die treibende Kraft dahinter gewesen? Wahrscheinlich nein, aber waren das mit die besten Stunden auf dem Wochenende? Ziemlich sicher ja, von daher ist es mindestens properly rated.
Ja, ich find's okay, dass du da noch so ein bisschen vorsichtig bist, weil ich finde eigentlich auch, also ich finde das eigentlich ganz, ganz lustig und so die ersten 1, 2, 3, die sind auch immer noch so, die nimmt man halt so mit. Danach fehlt mir halt auf jeden Fall die Longevity und es ist ja auch einfach natürlich, ist dann schon ein bisschen gefährlich so, ne, dass man dann auch danach nicht abschmiert und so weiter, aber es ist halt ein geiler Firestarter, weil eigentlich ist ja klar, an so einem Wochenende musst du eigentlich kaum jemanden zum Alkohol überreden, weil da eh reichlich vorhanden ist, aber es hilft halt nochmal so ein bisschen eine neue Dynamik reinzubekommen, so eine Gruppe aus so einem Rut rauszubekommen und genau das ist ja scheinbar auch bei euch passiert. Ich meine, am Sonntag haben wir das, da war ich auch nochmal dankbar, haben das jetzt zumindest nochmal so minimal nachgeholt, dass ich auch nochmal zumindest mir denken konnte, wie es so war, deswegen bin ich fein damit, ja. Dann kommen wir, eine Sache habe ich natürlich auch noch, die wurde ja auch wohl dokumentiert im Nachhinein. Was sagen wir zu auf dem Camp eigene Möbel mitbringen?
Ja, ist sehr situativ, ne? Also im Endergebnis, wie es jetzt bei uns war, die Dinger wurden uns dahingestellt und wir müssen uns um gar nichts kümmern, ist natürlich highly underrated, so. Aber nee, ist es gar nicht, sage ich ehrlich gesagt. Also no front an Warsteiner, das war ziemlich nice. Also ihr habt uns da wirklich ein geiles Camp hingestellt mit allem drum und dran. Aber ich sage sogar overrated. Wir hätten ja, unser Wochenende wäre nicht 0,2% schlechter gewesen, wenn jeder von uns einfach vom dänischen Bettenlager oder Skir oder wie die mittlerweile heißen, einfach so einen 15-Euro Campingklappstuhl mit Bierhalter an der Seite gehabt hätte. Wir hätten kein schlechteres Wochenende gehabt. So hatten wir so Palettensitzmöbel, das war irgendwie nice, sah aber natürlich auch einfach gut aus und war ein bisschen Branding und so. Aber unser Wochenende wäre nicht schlechter gewesen und ich sag, da tut's ehrlicherweise so ein, ja, es ist leider meistens ein Einwegprodukt an so einem Festivalwochenende, aber so ein 9-Euro Skir, Jysk, wie auch immer, Club-Campingstuhl tut genau das Gleiche und macht die Welt kein bisschen schlechter. Deswegen sage ich overrated.
Ja, sehe ich auch genauso und darauf wollte ich ein bisschen hinaus. Es gibt ja wirklich, also da haben sich ja schon auch viele draufgestürzt. Bei TikTok sieht man es natürlich auch ganz, ganz oft, gerade die Bilder so vom Basecamp. Also ich sage jetzt mal so, wenn jetzt wahrscheinlich nicht natürlich wie immer klassisch Natalie da einen riesen Job gemacht hätte, im Zweifel auch hier nochmal eine Mülltüte rauszugeben und dafür zu sorgen, dass ein, zwei Hände mal kurz die Scheiße wegsammeln und so. Also wir wären ja nicht ehrenlos gewesen, wir hätten unser Camp, glaube ich, solide verlassen. Abseits davon, dass ich mein Zelt habe stehen lassen, aber das war halt, weil es einfach wirklich klitschnass war und ich auch zugebe, in dem Moment war ich bereit, es zu verlieren. Abseits davon, dass dann am nächsten Tag, als wieder trocken war, Natalie es wieder mitgenommen hat. Aber was man da gerade auf diesem Basecamp halt sieht, wie Menschen ihr Camp hinterlassen, ist wirklich, also sorry, ich weiß, man ist da besoffen und das Ausnahmezustand, aber das ist ja so höchstgradig asozial. Da siehst du Sachen, da lassen einfach Leute, und da wird's dann auch wirklich komplett asozial, wenn du so eine, einfach so zwei alte Sofas, wo du so weißt, die nehme ich danach eh nicht mit, die dumpe ich da. Das ist halt wirklich einfach Kacke, weil es gibt einen Grund, warum sowas meistens Geld kostet oder man irgendwie, keine Ahnung, bei der AWB oder wie das bei euch heißt, regional, da sich einen Termin machen muss, für den man meistens anderthalb Monate warten muss, und dann werden da ganze Kühlschränke hinterlassen, die noch voll sind. Der Müll liegt wirklich überall und das ist schon hart. Also das ist wirklich schon hart, dass sich da, keine Ahnung, 4, 5 Menschen, die da zusammen kampiert hatten, super Wochenende hatten, so sich einfach danach angucken und denken so, weißt du was, ich glaube, das ist in Ordnung, wenn wir jetzt gehen.
Ja, das ist das Einzige, wo ich echt auch immer bei jedem Festival danach immer so denke, ja Mann, ey, das ist halt, da kickt halt wieder das Asoziale in Menschen durch. Und eigentlich hast du ja auf dem Festival in der Regel zumindest, wie gesagt, ich war auf 15 bis 20 Festivals vielleicht in meinem Leben. Und egal welche Musikrichtung, egal wo die waren, ich hatte immer wirklich diese krasse Erfahrung, die jeder Festivalgänger kennt, dass es so heftig zusammenschweißt über irgendwelche Gruppengrenzen hinweg und es ganz wenig Scheiße passiert auf dem Festival. Es ist ja unfassbar wenig im Durchschnitt jetzt zu, keine Ahnung, du hast da 70.000 Leute auf dem Festival, so wie, was weiß ich, Westfalenstadion oder so, Dortmund. Die meisten sind irgendwie betrunken oder under the influence of sonst irgendwas. Und ich habe in meinem Leben noch nie so eine wirkliche Schlägerei oder Stress oder irgendwie so richtig heftig Stress mitbekommen, während im Umfeld jedes Fußballspiels am Wochenende sich die Leute wirklich so gottlos die Gesichter eintreten, weil eine große Gruppe Menschen unter Alkohol einfach scheiße ist, so offensichtlich. Und auf dem Festival ist das einfach nicht so. Da passiert einfach so wenig Scheiße, weil irgendwie dann doch alle dieses Gefühl haben, so, we all in this together, ne? Egal welche Gruppe, egal, keine Ahnung, auf welchem Camp und was du fühlst und was du für ein Typ oder Typin bist oder so. Es gibt sehr wenig Stress, es gibt krass viel Hilfsbereitschaft, es gibt total viel Rücksicht eigentlich auch auf andere. Also überdurchschnittlich viel für die Größe der Gruppe. So, nur bei der Abreise sind wirklich alle dann auf diesem Modus von, ist mir scheißegal, Alter. Mein Pavillon, ja, lass doch stehen, die Scheiße. Irgendjemand wird es schon wegräumen am Ende. Das ist so das Einzige, wo ich jedes Mal so denke, man, also bringt sich jetzt um, vor allem, weil es ja mittlerweile auch echt Müllpfand gibt, so, ich finde, man muss den einfach noch teurer machen, also ich glaube, diesmal war es 10 Euro, mach 50, mach 100 Euro draus, Alter.
Ja, ohne
wirklich,
Spaß.
Mach 100 Euro Ticket und 100 Euro Müllpfand, damit es wenigstens richtig wehtut für die Leute, die ja wirklich der Meinung sind, komm, ich lasse meine Scheiße hier liegen, irgendjemand wird es schon wegräumen, so, ich verstehe, wo es herkommt, das ist so dieses, eine Mischung aus, ich bin im Arsch und will jetzt einfach nur noch nach Hause, dann ist es so dieses, hier wird eh irgendein Räumdienst rüberfahren und am Ende alles hinten in den Bagger schmeißen, ob die mein halbes Sofa und mein kaputtes Zelt noch mit reinschmeißen, ist auch egal. Aber es ist halt, das ist halt ein asoziales Ding. So. Und da würde ich mir schon eine Welt wünschen, in der man es dann noch hinkriegt, zumindest zu sagen, ja, ey, wir haben alle keinen Bock mehr, es ist für uns alle die 6. Stunde, aber wir können jetzt noch mal ganz kurz unseren Platz hier sauber hinterlassen und die Scheiße wegräumen. So. Wenn wir schon irgendwo, in dem Fall war es jetzt ein Flughafen, aber häufig ist es ja auch einfach irgendein Acker von irgendwelchen Landwirten, so. Also wenn wir schon irgendwie hier mitten in der Pampa hier alles erstmal für 3 Jahre unfruchtbar machen im Boden, dann soll vielleicht räumen wir zumindest den Pavillon oder das Sofa weg. Das wäre die einzige Bitte, die ich an die Festivalgruppe hätte. Ansonsten gerne wieder. Bin dabei.
Ein Punkt habe ich schon wieder, ich hab den schon wieder vergessen. Ach so, ich wollte noch von meinem dümmsten und unangenehmsten Moment an diesem Wochenende kurz nochmal erzählen. On Stream habe ich das einmal schon gemacht, deswegen sorry an die, für die das jetzt vielleicht doppelt ist, aber die Schnittmenge sollte nicht allzu groß sein. Ich hatte Samstag, also ich fand eigentlich auch, vielleicht haben wir auch einfach nicht viel davon mitbekommen, aber ich fand so, ist relativ entspannt, also dafür, dass da ja unfassbar viele Menschen waren, habe ich irgendwie kaum Stress mitbekommen oder groß unangenehme Menschen. Ich weiß nicht, ob du die Wahrnehmung teilst.
Ja.
Da war entspannt.
Hab ich ja gerade gesagt, da war nicht viel los.
Genau. Der einzige Mensch, der einmal kurz unentspannt war, war einmal ich an einem Samstagabend für so 2, 3 Minuten. Und ich kann dir, das ist auch das Problem, Freitag war es. Ich habe ja Samstag geschlafen, sorry, dumm. Und ich kann dir gar nicht mehr erzählen, woran es lag. Ich hatte einmal so einen schwachen Moment, wo ich irgendwie, war ich wahrscheinlich auch wieder müde, ich war genervt. Wahrscheinlich habe ich irgendwie drauf gewartet, dass irgendwie die Gruppe wieder zurückkommt oder so. Und ich stand da irgendwo alleine. Und dann hatte ich einmal wirklich diesen Moment, vor mir war dann so eine Gruppe voller Dudes und einer von denen hatte ich zumindest das Gefühl in meiner Wahrnehmung, hat mir so völlig unnötig irgendwie so den Weg gekreuzt, ich glaube sogar ohne mich zu berühren, und ich sag dir ehrlich, die reale Wahrnehmung war wahrscheinlich, er hat gar nichts falsch gemacht und ist einfach ganz entspannt an mir vorbeispaziert. Und dann habe ich diesen Bre, so, dann habe ich halt so quasi den Kontakt forciert, gebe ihm so eine leichte Schulter und noch so einen kleinen, aber wirklich, ich sag ehrlich, einen sanften, gebe ich ihm so einen leichten, sanften Schubser nach vorne, ihn hat's aber schon so einen Meter bis anderthalb nach vorne gejietet dadurch, und dann dreht dieser Bre sich um und sagt halt so, ey, du bist doch Dirk von der Eintracht.
Gott, oh Gott.
Das ist so scheiße, Alter, das tut mir so leid. Also wirklich, das ist wirklich Karma gone right, dass ich direkt, weißt du, weil normalerweise ist ja, dann machst du mal so eine Scheiße und wirst dafür nicht bestraft, weil der andere ist entweder, denkt sich so, ja, was soll ich jetzt ein Fass dafür aufmachen, dass irgend so ein Idiot mich hier schubst oder irgend sowas. Aber dass ich da die Karma-Keule bekommen habe und es wirklich für mich dadurch noch tausendmal unangenehmer war, war wirklich eine Lektion fürs Leben, und es wird nicht nochmal passieren, mein Bre. Also, falls du das hörst, sorry.
Strich drunter, hast dich entschuldigt, und ich werde dich das nächste Mal dran erinnern, weil dieser Satz gerade, es wird nicht wieder vorkommen, ist ja sowas von gelogen, das wissen wir alle. Das ist ja wirklich, es ist eine blatant lie, die du hier gerade produzierst, aber so sei es. Du wolltest über meine angeblich angehende Midlife-Crisis reden, und da möchte ich direkt, bevor ich dir hier das Wort erteile, direkt mal sagen, dass ich das eine Frechheit empfinde, dass du meine Entscheidung, mit der ich lange gerungen habe, wo du mir, glaube ich, sogar mal final dazu geraten hast, sie zu treffen, nachdem ich mir hier eine Kaufberatung abgeholt habe, und jetzt es endlich mal habe Wirklichkeit werden lassen, nämlich mir eine relativ einfache kleine Siebträgermaschine und eine dazu passende Kaffeemühle, die dann halt die Bohnen in die richtigen Mahlgrad bringt, mir hier zu bestellen. Ich habe sie noch nicht getestet, weil ich hatte noch keine Zeit dafür, beziehungsweise immer nur abends, und da wollte ich jetzt keinen Kaffee mehr trinken. So. Von daher kann ich dir noch keinen Erfahrungsbericht geben. Aber ich habe es dir schon mal geschrieben. Es gibt jetzt im Prinzip zwei Wege für mich. Also entweder war das eine der besseren Lebensentscheidungen der letzten Jahre, Klammer auf, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen bereuen, dass ich sie jetzt erst getroffen habe und nicht schon viel früher. Oder es wird halt wirklich, ich werde dir in zwei Wochen von diesem absoluten Fehlkauf berichten, wenn ich feststellen werde, ja, das Kaffee ist ticken besser als vorher, aber auch nicht wirklich. Also das kann auf jeden Fall auch passieren, weil ja dazu gehört dieses, man muss sich schon reingrinden in diese Welt. Also ich werde nicht dieser Mensch werden, der jetzt anfängt, die Wassertemperatur auf die Nachkommastelle irgendwie mir komplett zu überlegen und, weiß ich nicht, meinen Kaffee handgepflückt, selber importiert aus dem Himalaya-Teil von Honduras irgendwie hier zu importieren. Aber es macht nur Sinn, wenn du dir ein bisschen Kopf machst. Wenn du dir schon Kopf machst, welche Bohne, was, glaube ich, so das Entscheidendste ist, egal was du für eine Gerätschaft benutzt am Ende, um das zuzubereiten, die Bohne macht halt wirklich wahrscheinlich 80% der Musik so. Also da muss man ein bisschen reingehen, und natürlich muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, welcher Mahlgrad und wie doll drückt man das dann in diesem Siebträger-Ding so an. Und da habe ich noch nicht so richtig Bock drauf. Also ich bin halt, da bin ich genau wie du, also ne, ich bin nicht so schlimm wie du, aber ich wünsche mir halt so ein Plug-and-Play-Ding. So, ich muss jetzt halt erstmal so ein bisschen googeln. Ich muss jetzt erstmal eine halbe Stunde irgendwie mir Videos angucken und irgendwie lernen, wann geht was genau wo rein und so. Und da habe ich halt irgendwie gar keinen Bock drauf, obwohl ich schon ein relativ einfaches Modell, glaube ich, bestellt habe. Aber es gibt halt wirklich eine Welt, in der ich jetzt mir diesen Kaffee mache und wirklich feststelle, ich kann einen Kaffee machen, der so gut ist wie in 90% der To-Go-Kaffee-Dinger da draußen. Und das wäre ja, also das wäre eine dermaßen Revolution, dass ich mir verbitte, von Midlife-Crisis zu reden, sondern mir wünsche, dass du an meiner Seite bist dabei, dass ich potenziell einen wahnsinnigen neuen Lebensabschnitt hier gerade betreten habe. Vielen Dank.
Ich bin vor allen Dingen erstmal gespannt auf das Feedback da draußen, weil du bist ja jetzt so ein Mittelweg gegangen, den viele wahrscheinlich jetzt schon wieder fronten würden, weil du hast jetzt ein kostengünstiges Produkt genommen und halt auch ein nicht so authentisches Produkt, sagen wir mal so. Weil ich glaube, ich darf das jetzt sagen, das ist quasi eine Delonghi. Und die sieht halt wirklich aus wie halt so eine ganz normale, wie heißt nochmal die, wofür mal hier der Clooney da Werbung gemacht hat. Diese ehrenlosen Kapseldinger.
Diese Senseo-Dinger.
Senseo ist ein bisschen was anderes. Oder Nespresso, die Nespresso-Maschinen. Senseo sehen ja, obwohl inzwischen sehen die, glaube ich, auch besser aus.
Die sehen ähnlich aus.
Der sieht ja quasi aus wie eine erweiterte Nespresso-Maschine, nur dass du dann halt vorne, statt einfach nur einem Hahn, wo es rausläuft und dann die Kapseln irgendwo reinkommen, dann halt dieses, ne, ja, für das Sieb, wo du da den Kaffee da reinpresst und dann auch irgendwie mit einer Haarbürste reingehst und es eben machst und so weiter und noch einmal pustest, dass halt das dafür da ist. Und da bin ich mal gespannt, gespannt, wie da das Feedback ist. Ich glaube, da wirst du natürlich von den Supernazis wirst du halt wieder komplett kassieren, dass die sagen, boah, nee, kannst du nicht machen, hier, ne, wer billig kauft, kauft doppelt und so weiter. Aber ich find's eigentlich, vielleicht glaube ich sogar gar nicht so schlecht deswegen, dass ich jetzt nicht so die Befürchtung habe, dass du komplett abrutscht und mir in 2 Wochen Bilder von deiner Latte Art schickst. Weil wenn das passieren würdest, dass du mir, außer es ist ein lustiger Penis. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du mir von deinem Morgenskaffee und du machst da immer wieder lustige Muster rein, dann bin ich in. Aber das könnte so das Ding sein, was dich rettet davon, so ein ganz, ganz unangenehmer Kaffeefatzke zu sein. So, ich weiß nicht, ob dir das jetzt Zeit spart, der Prozess, weil der müsste eigentlich genau der gleiche sein wie sonst auch bei einer anderen Maschine. Aber es ist schon verrückt, wenn du halt siehst, wie viele Gadgets da mitkommen. So, ne? Ja, ja. Es ist ja nicht nur die Maschine, dann hast du die Dealer-Feinwaage, weil halt wirklich natürlich bis auf das Mikrogramm muss dann da alles klar sein. Dann hast du da noch irgendwie eine krasse Malmaschine, dann hast du da noch, wie gesagt, hier diesen Pinsel und dann diese Siebe und alles. Du hast sogar Schablonen für deine Latteart bekommen, Mann.
Ja, stimmt. Ja, gut, also ich habe jetzt ja die Einstiegsdroge gewählt, ne? Also ich habe jetzt ja ganz bewusst gesagt, also A, weil ich nicht so viel Geld ausgeben wollte und B, weil ich auch gar nicht in die Versuchung kommen wollte, so ein Fatzke zu sein oder zu werden, ne? Ich habe keinen Bock, mich mit Wassertemperatur auseinanderzusetzen. Meine Maschine, mein DeLonghi, der macht das halt automatisch. Der, keine Ahnung, der wird schon wissen, also so, der kennt die richtige Temperatur anscheinend, so, und das macht er halt. Deswegen ist das schon mal total abgespeckt und so. Also es ist jetzt, ja, es sieht auch von außen, finde ich, aus wie bisschen so eine Möchtegern. Also ne, wie so, du bist keiner, also ich glaube, eine echte Siebträgermaschine würde den Bre angucken, würde sagen, Bruder, pack das Kostüm weg, du bist keiner von uns. So, weißt du? Also so sieht das Teil aus. Das hat es halt auch gekostet. Also es ist wirklich, ich bin ein bisschen reingegangen. Ich habe mit Hilfe von ChatGPT natürlich, ne, mit Chat, habe ich so ein bisschen versucht, mal eine Range zu finden, preislich, die irgendwie hinhaut. Und dann habe ich jetzt wahrscheinlich den Chip.de Preis-Leistung Sieger 2023, den irgendeine Monika fürs Kaffeemagazin.de irgendwie geschrieben hat. Aber ich glaube, die ist sehr generic, die haben sehr viele. Dafür habe ich einen Ticken mehr Geld für die Mühle ausgegeben. Da habe ich jetzt nicht so ein 30-Euro Amazon-Ding genommen. Das könnte eine gute Entscheidung gewesen sein. Und dann sage ich, wenn ich irgendwie an gute Bohnen komme, die nicht zu teuer sind, weil ich auch keinen Bock habe, jetzt irgendwie sonst wie viel Geld auszugeben für Kaffeebohnen, dann habe ich eine gute Milch, dann glaube ich, es war die richtige Entscheidung. Also ich gehe so confident da rein, dass ich einfach einen nicht überragenden, aber einen sehr, sehr, sehr guten Kaffee daraus bekommen werde, mit relativ moderatem Aufwand und zu moderatem Preis, der mir so das Leben versüßen wird. Also Latte Art werde ich wahrscheinlich nicht reingehen, also werde ich versuchen, da einen Penis reinzumachen, selbstverständlich. Werde ich den Foto schicken, wenn er gut geworden ist.
Ist deine Pflicht.
100%ig so, das wird passieren. So, aber ich bin da confident. Also ich werde jetzt gefrontet werden von den Leuten da draußen, ist auch fein, aber die wenigen, die Bock haben, mich nicht zu fronten, mir ein bisschen das Leben zu erleichtern, schickt mir mal wirklich eine Preis-Leistungs-Granate in dem Espresso-Bohnenbereich, weil ich jetzt ganze Bohnen brauche, die ich schön runtermalen kann mit meiner Maschine. So, und ich habe keinen Bock, da jetzt auch noch zu suchen. Nicht zu teuer, also nicht oberstes Preissegment, aber auch kein, also ich sollte es jetzt wahrscheinlich nicht bei jedem Rewe geben, so, dann sind sie wahrscheinlich nicht geil genug, könnte ich mir vorstellen. Also da mal bitte ein bisschen Schwarmintelligenz und die mich fronten wollen, dass ich keiner von euch bin, viel Spaß mit eurem, viel Spaß die Wassertemperatur zu messen, wirklich, viel Freude.
Aber glaubst du jetzt eigentlich, dass es deinen Kaffeekonsum insgesamt vielleicht sogar reduzieren wird, weil es jetzt ja schwer für dich wird, man macht ja viel mehr Aufwand, statt einfach, dass es halt viel, viel schneller geht und dann kriegst du ja halt deinen einen Kaffee. So, dann machst du dir wahrscheinlich auch noch einen zweiten, aber du wirst ja dann wahrscheinlich jetzt dann eher, wenn du auf der Ebene bist und dein Base-Level für Kaffee jetzt das wird, wirst du ja verhindern wollen, dir da nochmal einen Ehrenlosen zu ziehen und so weiter. Also wahrscheinlich eher das, ne?
Ja, ich habe es eh schon ordentlich reduziert. Also ich trinke mittlerweile 2 Tassen am Tag, würde ich sagen. Und ich plane eigentlich nicht quasi meinen Basic-Kaffee damit zu machen, weißt du? Also ich trinke halt morgens so 1 bis 2 Filterkaffee. So, den würde ich mir, glaube ich, auch weiterhin nicht mit einem Siebträger machen, sondern halt mit einer von den 20 anderen Möglichkeiten, die man so hat. Sondern es geht mir eher wirklich um diesen einen Nachmittags- oder am Wochenende, diesen Sonntag 10.45 Uhr, diesen Genuss-Cappuccino. Um den geht es mir eigentlich. Oder Sonntagnachmittag, so ein Ding. Deswegen glaube ich nicht, dass es meinen Konsum total beeinflussen wird. So, weil ich bin da eigentlich, ich bin auf einem vielleicht sogar Career-Low Koffeinkonsum seit ein paar Monaten. Also da ist nicht viel drin, deswegen da sehe ich kein Risiko. Und ich werde natürlich auch, und da freue ich mich schon ein bisschen drauf, weil ich sage dir, mein Freund, du kannst das schön ein bisschen belächeln da, du kleiner Pisser. Wenn du mal hier bist an einem Wochenende und ich mal frag an so einem Sonntag, so einem unschuldigen 14 Uhr, ob ich dir einen guten Cappuccino machen soll, dann glaubt mal, dass du nein sagst, mein Freund. Du wirst dich so freuen,
ich freue mich da drauf,
wenn ich dir so einen Cappuccino mache oder wenn du mal hier pennen solltest, Szenario, und morgens irgendwie völlig, oder wenn ich dann irgendwie woanders wohne oder was auch immer, wenn du so völlig verschallert aufwachst hier und ich dann schon in der Küche stehe, untenrum nackt, in meinem Morgenmantel und der Siebträger schon wach ist und ich dir so einen ehrlichen Kaffee zum Aufstehen mache, dann glaubt man, dass du noch ein kritisches Wort über meinen guten Freund, den Siebträger, verlierst.
Kritisch ist vielleicht nicht, aber dann muss ich dir leider sagen, sind noch keine anderthalb Stunden, ist ein bisschen früh. Den musst du selber trinken.
Wenn du das dann weiter durchziehen musst, dann pennen woanders. Dann ehrlich.
Ja, dann bin ich, wie gesagt, ich würde gerne nochmal als Zusatzinfo, würde ich auch nochmal haben wollen, was geben die Leute so für Kaffee im Monat aus? Also gerade auch so die Leute, die so voll in diesem Siebträger-Game drin sind und wirklich nur die elitärsten Boden und so weiter, das hätte ich gerne nochmal so als Zusatzinfo. Fände ich ganz gut.
Ja, geht da gerne mit rein, Spotify-Kommentare. Und ich würde sagen, weil meine Stimme auch so langsam aber sicher ein bisschen abklemmt und wir in Richtung Maloche müssen, ich hätte noch eine Schnelldurchlauf-Lebensbibel, um die mal wieder auf die Karte zu bringen. Haben wir nämlich eine Weile nicht gemacht und ich habe hier so eine, also gut, ich wollte es gerade Datenbank nennen. Fairerweise ist es eine absolut unstrukturierte Apple-Note-Notiz. Nennen wir es eine Datenbank, wo ich immer wieder Fragen sammle. Also fühlt euch weiterhin berufen, Fragen zu schicken, im besten Fall an Lirum Larum Podcast auf Instagram, dann werde ich sie lesen und mir hier in meine Datenbank mit aufnehmen. Wenn ihr Dirk Funk official privat schreibt, dann könnt ihr die wahrscheinlich auch direkt wirklich einfach zerreißen, digital zerreißen. Bei sehr mir privat kommt sie halbwegs auch an, aber macht auf Lirum Larum Podcast und so. Dann kommt ihr hier in die Datenbank und dann beantworten wir die Fragen, die euch auf der Seele liegen. Das ist doch was.
Sie flunkern doch.
Natürlich flunkere ich.
Die Lebensbibel.
Okay, wir starten rein mit einer sehr simplen, aber ich finde tatsächlich schönen Frage. Wir sind beide, glaube ich, selten, zu selten möchte ich dazu geben, in der Verlegenheit, dass wir in so eine Situation kommen. Aber ich sage, das wird nicht mehr lange dauern, bis wir in so einer Situation sind, wenn man dann schön so echte Nachbarn hat, nicht nur Festival-Nachbarn, sondern so richtige Nachbarn, bei denen man im Garten so auf die andere Seite gucken kann und mal mit Manfred über den neuen Rhododendron, den er da hochgezogen hat, reden kann, dann sind wir in der Lebensphase, in der diese Frage hochgradig relevant wird. Und Sebastian hat sie uns gestellt auf Instagram und ich finde sie wirklich sehr, sehr gut. Die Frage ist relativ plain and simple. Darf man Beeren vom Nachbarn unbegrenzt snacken, wenn der Strauch über den Zaun in den eigenen Garten hängt? Darf man nicht, darf man nur so weit, wie der Ast über den Zaun hängt, darf man nicht, weil es ist der Beerenstrauch des Nachbarn. Darf man komplett, weil es ein Eindringling ist, weil es quasi wie ein Waschbär ist, der sich in meinen Gefilden breit macht. Darf man nur ein paar hundert Gramm, darf man nur 8 Gramm? Also was ist die Meta bei Beeren, die an Sträuchen vom Nachbarn in den eigenen Garten hängen?
Also erstmal muss ich natürlich eine gute alte Dorfweisheit wieder geben. Das Wichtigste, was wir erstmal analysieren müssen, ist die Höhe, auf der der Strauch rüberragt. Weil sollte
wegen
es
Fuchs
zu flach sein,
Gefahr?
Genau, dann kommt nämlich der Bandwurm. Okay. Dann kriegst du den Bandwurm vom Fuchs, das kannst du nicht machen. Deswegen da erstmal drauf achten. Ich sage, wenn der Strauch auf einer Höhe von 1,5 Metern rüberragt und das so das Low-Level ist, wo die ersten Beeren sind und der Rest ist so ein bisschen höher, dann ist dahingehend erstmal entspannt und dann selbstverständlich hat man absolut grünes Licht auf der eigenen Seite. Oder. Also natürlich, das ist ja wohl Quatsch. Ich meine, erstmal könnten wir jetzt hier einen auf Nachbar Korinthenkacker machen und sagen, da darf der gar nicht, der soll jetzt mal mit seiner Heckenschere kommen und das Ding abmachen, aber dann snacke ich mir doch da ein paar geile Beeren rein, also auf jeden Fall. Und dann sind wir für mich beim klassischen, wie ist es beim Autofahren, Toleranzbereich von, sagen wir mal, 5-10%, wo du dann auch gerne dann, also auf der anderen Seite auch nochmal dich ein bisschen bedienen kannst, falls vielleicht bei dir nichts mehr kommt auf der eigenen Seite.
Finde ich fair, aber ja, also wir reden doch beide oder zumindest in meinem Kopf, ich habe irgendwie eine riesige Unterscheidung dazwischen, ob ich an diesem Strauch stehe und die Dinger einfach wegsnack oder ob ich mit so einer kleinen Küchenschale dahin gehe und die so runtersammel, in die Schale packe und dann so reintrage.
Ja, das eine ist Mund drauf, das andere ist Diebstahl.
Das finde ich auch. Ich finde, das eine dürfte man nicht. Also da mit einer Schale hingehen, finde ich dann irgendwie, weiß ich nicht, das hat dann auch so was sehr Deutsches, dieses, ja, das ist meine Seite, ich pack die jetzt und ich weiß auch gar nicht, ob ich sie esse, du kleines Arschloch, aber die hängen auf meiner Seite. Ich nehme sie jetzt erstmal mit, weil haben beruhigt, das sind meine. Also deswegen, wenn dann instantan snacken und dann will ich natürlich Anschlussfrage von dir wissen, gib mir deine Top 3 Beeren in so einem Szenario. Also nicht hochgezüchtete Supermarktbeeren, die du dir irgendwie sonst woher holst, sondern in diesem, in the wild, out in the wild, dein innerer Eddie Vedder, du bist irgendwo unterwegs und kriegst Beerensträucher, was sind die Top 3?
Dann gehe ich auf die 1 direkt mit, weil die finde ich so gefährlich, aber auch so satisfying, wenn es klappt. Wobei man die, glaube ich, selten in so einem Szenario sehen würde, die sieht man halt eher am Straßenrand. Sage ich die Brombeere, Die Brombeere finde ich immer krass, weil die ist ja in dem Szenario zu 80% unessbar, weil entweder viel zu sauer, viel zu hart. Aber wenn du mal von so einem Strauch dir eine Brombeere da nimmst und die schmeckt, boah, das ist heftig, wirklich, ne? Ganz krank. Dann würde ich natürlich sagen, ist es schon so die Straßenhimbeere oder so, die es da gibt. Und auf
die
der
Wildhimbeere, die kleine.
Und dann würde ich aber, contendet dann doch auf der 1. Nee, ist dann, ich packe die Brombeere auf die 2, die Straßenhimbeere auf die 3 und auf der 1 ist für mich die gute alte Kirsche. Die gute Kirsche. Mhm. Wenn so ein Kirschbaum.
Ja, gehe ich wahrscheinlich mit.
Ein Kirschbaum auf die eigene Seite ragt. Ich habe da auch, wir hatten damals auch mehrere Kirschbäume, das war eigentlich immer so geil, es war halt stressig, wenn dann auf einmal die Eltern kamen und so meinten, jetzt nimm dir mal eine Schale und arbeite da mal ein paar Stunden, weil das war für den Arsch. Aber da so, du bist ein kleiner Junge, läufst da draußen rum, hast deinen Spaß, kickst ein bisschen mit dem Ball und dann läufst du mal so kurz rüber zum Kirschbaum und pflückst dir da so 4, 5 rüber, kannst danach schön den Kern wegspucken und so. Ich finde auch, also einerseits sind Kirschen ein Vibe. Andererseits war ich ja immer ein Verfechter davon, wenn du die Kirsche genetisch verändern könntest und sie zu einem Apfel machen könntest ohne Kern, wäre die Kirsche die beste Frucht aller Zeiten.
Ja, das stimmt.
Stell dir mal wirklich eine apfelgroße Kirsche ohne Kern vor. Meinetwegen sogar
quasi
mit Kern, wenn es nicht geht.
Eine gigantische Schattenmorelle am Baum,
Digga,
ohne Kern.
Also, dass du mit deiner Schattenmorelle immer kommst, das weiß ich jetzt auch nicht, aber das, stell dir mal vor, weil sonst ist ja so ein kleiner Genuss, du musst doch immer so vorsichtig beißen wegen des Kerns, weil ansonsten haust du dir einen Zahn raus, aber da wirklich wie bei so einem Apfel reinbeißen zu können, so einen fleischigen Kirschbiss zu haben, da finde ich auch, also ich weiß, wir sind immer alle gegen Genmanipulierung, aber wenn du so eine Kirsche einfach mal wirklich ein bisschen modifizieren könntest, das wäre für mich der Traum. Also Kirsche wäre die 1 und wäre auch perfekt, glaube ich, für dieses Szenario. Weißt du, dann hängt da einen so ein Strauch rüber, nimmst du dir halt mal so 5, 6 Kirschen und dann ist in Ordnung, so pro Tag 5, 6.
Ja, bin ich komplett dabei. Also ich bin auch bei Kirschen auf der 1. Ich bin auch ein Cornichon von so Basic Johannisbeeren, die finde ich irgendwie auch ganz geil. Und tatsächlich hatte meine Oma, meine Oma hatte früher im Garten so richtig random, ich weiß gar nicht genau, wo das herkam, also gut, hat sie gepflanzt offensichtlich, die hatte so einen Stachelbeerstrauch.
Oh, ich wollte es gerade sagen, die gelbe,
Alter.
Stachelbeere, ne?
Ja, diese gelbe, richtig schön saftige, halb süße, halb saure, halb bittere Stachelbeere. Goated Produkt.
Underrated. Ist eine Almanfrucht, aber inzwischen underrated. Wobei dann immer Stachelbeere, da habe ich so, keine Ahnung, Stachelbeere ist für mich, die gibt's dann halt, die will keiner und dann kocht so die Oma, kocht dir das so ein und macht da so wirklich im Nachhinein absolut nicht leckere Marmelade draus, wo es dann auf einmal heißt, ach Mensch, die Oma, guck mal, die hat gerade frisch ihre Stachelbeermarmelade und du denkst so, oh nee, gib mir bitte die wirklich für 80 Cent da, die Ja-Eigenmarke, die Heidelbeere, aber nicht die, bitte. Oder
ich werde
Kompott,
in den nächsten
Stachelbeeren-Kompott, Gott, da wird mir schlecht.
Ja, das gab es immer. Ich fand das geil. Ich werde in den nächsten 12 Monaten, sag ich dir jetzt schon mal, werde ich meine erste eigene Marmelade ankochen und ich werde dir eine schicken. Musst du mitleben.
Das ist geil.
Ich werde mir eine schöne Marmelade kochen. So, nächste Frage. Vom lieben Daniel, auch auf Instagram, glaube ich. Auch ein Klassiker. Ich glaube, wir haben es noch nie beantwortet. Du bist jetzt fairerweise die falsche Person, es zu beantworten. Deswegen bitte ich dich schon im Vorfeld, abstrahier bitte. Ich möchte nicht wissen, wie du das machst, weil ich weiß, wie du das machst. Du machst es nämlich nicht und du wirst es auch nie machen, glaube ich. Werde dir deiner Verantwortung bewusst. Du redest jetzt für die Menschheit, also wirklich für humankind. Die große Frage, wie weit muss eine Person hinter einem durch eine Tür gehen, dass man sie nicht mehr aufhalten muss? Also klassisches Szenario, du hast eine Tür, weiß ich nicht, Eingang zu Karstadt oder ins Modell.
Ich halte Leuten
nicht
die Tür auf?
Ich habe dich noch nie jemandem die Tür aufhalten sehen. Nicht mal mir, glaube ich. Ich glaube, du hast mir noch nie die Tür aufgehalten.
Das
wäre mein
Cap.
Gefühl. Ist wirklich Cap? Bist du ein Aufhalter?
Ich glaube, ich halt komplett auf.
Du bist ein
Also
Aufhalter?
Halt selektiv.
Okay, ja
so alte Leute, safe. Also tendenziell bin ich natürlich auch ein Kavalier.
Ja, natürlich.
Dann,
natürlich.
Aber es gibt natürlich einen Menschenkreis, dem ich nicht aufhalte. Ja, das stimmt.
Okay, gut. Da falle ich wahrscheinlich theoretisch rein. Aber dann ist ja umso besser. Da musst du gar nicht so viel abstrahieren. Dann will ich trotzdem von dir wissen, was ist die allgemeingültige Regel? Wie lange, wie vielen Personen, wie weit, wie viel Abstand ist sozusagen, es wird ja eine Meta-Angabe sein, hätte ich jetzt gesagt. Es gibt ja eine Range, würde ich sagen, wo man im Prinzip verpflichtet ist. Dann gibt es eine Kann-aber-muss-nicht-Range. Und dann gibt es eine Range, du machst mich fast sauer, wenn du sie noch aufhältst, weil ich dann so ein bisschen anfange zu joggen, weil ich das Gefühl habe, ich will dir gar nicht zumuten, die scheiß Tür so lange aufzuhalten. Ich hätte es schon geschafft. So, das sind ja eigentlich die drei Ebenen. Und da hätte ich gerne, es sei denn, du hast noch eine vierte, da hätte ich gerne so 3-Meter-Angabe.
Okay, dann kommen wir zu meiner Angabe und ich bin für dich, um es auch einmal zu illustrieren, ich bin im Schwimmbad, ich bin im guten alten Freibad und ich denke mich gerade auf das 3-Meter-Brett und würde diese Distanz, wenn du dich da theoretisch einmal rauffliegst, runterguckst, bis zur Oberfläche des Wassers, würde ich sagen, ist für mich die absolute Grenze. Deswegen bin ich bei 2,99 Metern, wo man eigentlich in der Pflicht ist, so zumindest jetzt vielleicht nicht diesen kompletten Aufhalter. Also ich finde so bis 1,50 Meter ist wirklich full blown. Ich halt auf so, also ja. Und vielleicht sogar biete ich der Person an, zuerst zu gehen und nicht diesen, ich halt so hinter mir auf und drück noch einmal, damit die Person noch durchkommt. So ab 2,99 Meter ist für mich vorbei, weil genau das Gleiche da dann passiert. Also da musst du ja eigentlich, ab dieser Distanz musst du ja, da musst du immer so erst so antäuschen, so du täuschst so an, dass du aufhältst, um eine Reaktion zu bekommen von der Person. So, willst du jetzt oder willst du nicht? Dann sagt die Person, ach nee, ist gut, dann musst du wieder wegziehen, das ist alles unangenehm, deswegen bin ich bei 2,99 Meter als Maximaldistanz zum Aufhalten.
Das finde ich fair. Also das, ich hätte gedacht, du gibst eine andere Antwort, weil ich habe dich wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich dich mal was habe aufhalten sehen, aber ist dann ist es meiner. Ich bin, glaube ich, ich war eher lange ein zu weit Aufhalter. Jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, ich habe da eine ganz gute Range gefunden. So. Und eigentlich ist ja das Geile auch dieses gar nicht richtig aufhalten, je nach Tür geht das, sondern dass du die einfach nochmal so richtig mit Nachdruck aufstößt, damit die so lang genug aufbleibt, dass der oder diejenige nur so vielleicht noch, weißt du, noch so schnell durchhuschen kann oder nur so ein bisschen noch mal leicht aufziehen muss, aber nicht die komplette Tür neu aufmachen muss.
Ja, das ist eher so mein Kernbereich. Das ist so mein Go-To eigentlich. Also ich mach so eher so den, dass ich gehe raus und dann bin ich halt noch so, mache ich da den netten, dass ich da noch aufhalte, damit die Person durchkommt. So. Aber ich bin jetzt nicht so da, in dem Szenario lasse ich selten vor, zum Beispiel.
Ja, das würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Das finde ich dann auch wieder affig. Ich finde, das ist halt eine total schmale Linie, ne? Ja, ja, weil du hast dann ja auch wirklich Leute, die dann dir die Tür aufhalten und selber, also im Fitnessstudio habe ich das ganz häufig, ne? Das ist ja so der Ort, wo ich am meisten in die Situation komme, dass da so eine Tür geöffnet wird und da relativ viele Leute rein und rausgehen. Da passieren ja die wildesten Sachen. Also da passiert ganz viel tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob es an meinem Studio liegt, ganz, ganz viel einfach absolutes Draufgescheiße. Also das ist Leuten wirklich so, ich gehe so offensichtlich wirklich ganz kurz dahinter und du müsstest als Durchgehender eigentlich nicht wirklich was tun, außer dass du dich nicht ganz knapp durchsneakst, weil dann muss ich sie selber aufmachen. Wenn du einfach normal durch die Tür gehst und die normal weit aufmachst, dann kann ich da einfach hinter dir hergehen. Und es gibt so viele Leute da, die dann gefühlt so bewusst die Tür nicht weit genug aufmachen, damit sie selber einmal schnell durchkommen, obwohl sie merken, dass ich direkt hinter ihnen bin, damit ich dann da nicht durchkomme. Da denke ich mir so, hä? Was ist der Gedankengang dahinter? Vor allem, passiert es beim Rausgehen, wo ich noch sagen würde, ey, eigentlich hast du gerade, im besten Fall, du kommst gerade vom Sport, vom Fitness, du hast wahrscheinlich gerade ein richtig gutes Körpergefühl, so richtig bisschen Dopaminausschüttung und so, weil du gerade was für dich getan hast, also ein bisschen Testo hast und was auch immer was. Und dann bist du so ein fullblown Arschloch, dass du wirklich, also bewusst einen Effort gehst, dass jemand hinter dir nicht mehr durch die Tür kommt. Ich frage, keine Ahnung, also ja, verstehe ich gar nicht. Und du hast aber auch diese Gegenbewegung teilweise von Leuten, die da gefühlt 3 Minuten verbringen, weil sie dann einem die Tür aufhalten, aber auch richtig aufhalten und die Person durchgehen lassen und dann feststellen, jetzt bist du drin im Loop. So, jetzt kommen die Leute im Gänsemarsch und die sind halt, es sind zu viele, als dass du jetzt einfach gehen könntest und dann stehen die Leute teilweise wie ein Portier. Dann verbringen die da irgendwie 1,5 Minuten und halten irgendwie 23 Leuten die Tür auf. Also es ist irgendwas, das ist ein komischer Ort. Fitnessstudio eh komischer Ort. Aber ich sage, Türen, Ein- und Ausgänge im Fitnessstudio, da passieren Dinge, das habe ich sonst selten gesehen auf der Welt.
Ja, es ist in meinem Go-To-Studio gibt es die Situation, glaube ich, gar nicht. Da ist entweder eh offen und danach hast du nur noch so durch ein Ding durchgehen oder, aber du hast recht. Ich erinnere mich an vergangene Momente. Das ist schon, das ist wild. Aber gut, was ist da nicht wild in diesem Szenario?
Ja, das stimmt. Eine letzte gebe ich dir noch mit, bevor hier meine Stimme auch offiziell versagt. Von einem OG. Deswegen nehme ich sie mit rein. Ole, ich sage den Nachnamen nicht, aber fängt mit L an. Dann weißt du zumindest, wer gemeint ist. Ansonsten werde ich das hier nicht leaken. Ole wollte von uns wissen, wie lange wartet man beim Arzt, bis man nachfragt, wann man dran ist? Wir alle kennen das. Du sitzt beim Arzt im Wartezimmer, hast einen Termin um 12.
Oh krass.
Dann ist es irgendwie so 12.10 Uhr, 12.20 Uhr, 12.30 Uhr. Und du denkst so, haben die mich vergessen? Ist es der ganz normale Delay? Habe ich vielleicht sogar den Termin verbaselt? Aber meistens kriegt man das ja bei der Anmeldung irgendwie einmal mit. So, dann überlegst du, ist es jetzt unfreundlich, wenn ich hingehe? Aber eigentlich ich frage ja auch nur nach. Ich will es ja nur wissen. So, dann hast du unterschiedliche Stimmungen an der Rezeption, weil häufig, also zumindest in den Arztpraxen, in denen ich so verkehre, ist das jetzt kein Quell der guten Laune meistens, was ich verstehen kann, weil wirklich gottlos anstrengender Job und so. Zumindest in den meisten Großstädten. Aber also ab wann findest du, ist es legitim, das erste Mal hinzugehen und zu sagen, ey, sorry, so, ich wollte nur mal fragen, wie sieht das aus? Und gibt es einen Punkt, ab dem man dann einfach im Zweifelsfall einfach wirklich, also ich ziehe jetzt durch. So, keine Ahnung, ich warte jetzt seit 2 Stunden. Und da, was ich will noch wissen, was dein Career High, was du mal in der Arztpraxis warten musstest. Das sind die 3 Fragen vom guten OG Ole.
Das finde ich krass, weil beim Arzt bin ich scheinbar so devot, dass ich dann noch nicht mal drüber nachgedacht habe, bisher Option 1 und 2 zu ziehen. Also ich würde nie auf die Idee kommen, mal nachzufragen, so, weil ich habe mich irgendwie abgefunden mit diesem Prinzip, dass man nicht drauf vertrauen kann mit, hey, ich war vor dem da, der kam nach mir, jetzt ist der vor mir dran, warum? Das habe ich jetzt einfach für mich akzeptiert, dass es halt so ist mit, keine Ahnung, Privatkasse, was auch immer, vielleicht hatte der auch vorher einen Termin ausgemacht, vielleicht ist der ein Notfall, keine Ahnung, da mache ich mir schon alleine gar keine Gedanken drüber. Dann, dass ich gegangen bin, ist glaube ich auch noch nie passiert. Wobei ich aber auch noch nie so heftig lange warten musste. Also ich habe, glaube ich, noch nie über 1 Stunde gewartet.
Okay, das ist krass.
Wirklich?
Also da bist du auf jeden Fall, also da bist du im niedrigsten Prozent.
Also außer natürlich
überhaupt.
Krankenhaus. Aber Krankenhaus ist ja eh, ist klar. Also wenn Krankenhaus ist natürlich was anderes, mein Gott, habe ich da schon lange gewartet. Aber beim normalen Arzt, glaube ich, wirklich nie länger als 1 Stunde. Ich glaube, und dann bist du ja auch pot-committed, weißt du? Guck mal, bis zu 1 Stunde mache ich mir keine Gedanken. Und ab 1,5 überlege ich ja so, also ab 1,5 bin ich für mich pot-committed und dann rechne ich mir die Odds aus und dann müsste ich ja, also keine Ahnung, wie lange müsste ich denn noch warten, damit es sich dann lohnt, nach 1,5
dann
zu
gehen.
Gehen.
Ja, ja.
Dann bin ich ja so bei, ich müsste nochmal mindestens 1 Stunde warten, bis ich überhaupt drüber nachdenken würde und daran glaube ich dann ja auch nicht, dass ich insgesamt 2,5 da verbringe. Deswegen, nee, das würde ich glaube ich echt nicht machen.
Bin ich dabei. Also gehen würde ich tatsächlich auch nie, aber also offensichtlich hast
bringt
du...
Ja auch nichts, musst du einen neuen Termin machen, du willst ja auch irgendwas...
Ja, in der Regel bist du ja nicht aus Spaß an der Freude da. So. Aber dann bist du wirklich auf der Sonnenseite geboren, was das angeht. Weil ich hatte da, also ich habe bestimmt schon mal 3 Stunden beim Arzt gewartet, safe. Und so plus 1 Stunde habe ich in meinem Leben, weiß ich nicht, wahrscheinlich 30 Mal schon beim Arzt gewartet. Locker. Also viel mehr wahrscheinlich. Das ist, da, also da kann kaum jemand mit dir relaten, glaube ich. Also Menschen Ü35 in Deutschland, die noch nicht mal eine Stunde beim Arzt gewartet haben, ich sage, gibt es maximal 100 Menschen. Also da gibt es in ganz Deutschland kaum Menschen, glaube ich, denen das so geht. Von daher bist du da wirklich, da bist du in einem elitären Zirkel. Ich finde so ein bisschen dieses nach 1/2 Stunde finde ich auch ein bisschen affig. Ne? Also wenn man sich ganz kurz mal einen Kopf macht, wie so eine Arztpraxis, ich rede jetzt in der Großstadt, ne? Wenn du jetzt irgendwo auf dem Dorf bist, wo eh nur 2 Leute in der Praxis sind, da kannst du auch nach 1/4 Stunde mal fragen gehen. So. Aber ich habe halt immer nur in Großstädten gewohnt und da ist ja Sodom und Gomorra in den meisten Arztpraxen. Vor allem in diesen Basic-Dingern, wo du so Hausarzt, HNO oder so diese Sachen, wo du halt wirklich weißt, ja gut, da ist halt jeden Tag geht die Mühle wieder von vorne los und so. Also, ne, das ist jetzt kein MRT-Termin, das ist was anderes, finde ich, als wenn du so, ja, beim Hausarzt sitzt, so. Naja, jedenfalls finde ich, also ich finde es komisch, an 1/2 Stunde hinzugehen, weil wenn man ein bisschen kurz drüber nachdenkt, wie so ein Ablauf in so einer Praxis ist, gerade wenn du so mehrere Ärzte oder Ärztinnen hast und dann da wirklich 30 Leute im Wartezimmer sitzen, so, ja, klar, ey, da muss er, also, das ist so ein fragiles Konstrukt, da muss ja nur einer mal ein bisschen längere Behandlung haben oder irgendwas passieren, damit das ganze Ding hinten raus irreparabel ist und sich einfach nicht mehr aufholen lässt, weil es alles so eng getaktet ist. Deswegen finde ich nach 1/2 Stunde, lasst den Leuten mal ihren Frieden. Stunde finde ich dann wiederum aus Patientenperspektive, finde ich hart. Also 1 Stunde finde ich, muss man nicht warten, ohne zu fragen. Deswegen treffen wir uns ein bisschen vor der Mitte. Ich sage, nach 40 Minuten geht man das erste Mal hin und sagt,
darüber fragen, meinst du? Mhm.
Gar nicht böse gemeint, also null böse. Ich wollte nur mal hören, habt ihr eine Idee, wie lange es noch dauert? Oder, ja, keine Ahnung, sonst irgendwas, kann ich einen Kaffee haben? So, habt ihr eine Siebträgermaschine? Irgendwie sowas. So, andersrum wäre natürlich eigentlich geil, wenn es einen Mechanismus gäbe, in dem man so proaktiv informiert wird. Also eigentlich wäre doch geil, wenn du so, stell mal vor, könntest du auf deiner App so Wartezeit sehen oder wie an so Ämtern, wenn du halt weißt, quasi, bin ich jetzt eigentlich der Nächste oder sind noch 6 vor mir? Also, so, weißt du, du hast ja gar kein Gefühl in diesen großen Praxen, weil du weißt, die Leute sind ja auch nicht, du bist ja nicht chronologisch in der Reihenfolge des Reinkommens, bist du nicht automatisch dran. Erst recht in Praxen, wo es mehrere Ärzte gibt und so. Also, da ist das ja teilweise komplett kreuz und quer. Wenn du wüsstest, ich bin Nummer 17 und gerade ist Nummer 11 in Raum 1, okay, so, dann weiß ich, dann muss ich jetzt erstmal, muss ich mir noch keinen großen Kopf machen, es sei denn, die haben alle nur Schnupfen und holen sich eine Krankschreibung und gehen wieder nach Hause. Das wäre eigentlich geil, also das wäre das Ideal, aber da es das nicht gibt, finde ich es fein, nach 40 Minuten mal hinzugehen und zu fragen. Und weil die Anschlussfrage kam von Ole, ab wann fragt man ein zweites Mal? Und da sage ich ehrlich, da kickt bei mir wieder, also da kickt der sozial ungern Konfrontierende rein. Ja. Ich sage nach 9 Stunden. So ungefähr. Also bis du das zweite Mal hingehst, ist bei mir so eine geisteskranke Grenze. Also eigentlich müsste man ja sagen, pass auf, das Ding läuft linear.
Du gehst nach 40 Minuten das erste Mal und nach 80 Minuten im Zweifel das zweite Mal. Das wäre eine relativ einfache Basic-Antwort. In meiner Welt ist das nicht so. Andersrum könnte man eigentlich auch argumentieren, okay, du hast jetzt schon einmal gefragt. So, eigentlich kannst du jetzt auch noch ein bisschen hochfrequenter hingehen, aber ich sage, du gehst nach, du lässt nochmal eine Stunde verstreichen, bis du das zweite Mal hingehst. Und drittes Mal gehst du nicht. Also, bevor du ein drittes Mal hingehst, gehst du einfach nach Hause. So, dann machst du dir einen schönen Tag, dann gehst du in der Stadt was essen, gehst bei Vapiano rein und machst dir einen guten mit Hannelore und so. Also, ja, irgendwie so. 40 Minuten, dann ab 2 Stunden. Und ansonsten genießt einfach auch mal die Ruhe für euch. Ist Me-Time. Ich habe irgendwie an einem der Tage, wo ich am längsten warten musste, da rede ich bis heute von, da wirst du mich auch schon mal von Reden gehört haben vielleicht, war halt Lesezirkel, ne? Also die Zeitschriften, die da in den guten Arztpraxen eigentlich immer überall rumliegen. Und ich habe da ausnahmsweise mal den Stern gelesen, was ich eigentlich wirklich schwer versucht habe zu vermeiden, weil fand ich nie besonders lesenswert. Aber die hatten eine Titelgeschichte damals über Doping. Das war so die Hochphase, als alle außer Jan Ulrich, den Oliver Sauber, sich da alle zugestopft haben bei Herrn Fuentes, der, glaube ich, am Wochenende noch aufgelegt hat, auf dem Perucaville übrigens. Den haben wir, glaube ich, gesehen. Wir haben David Fuentes oder so gesehen. Den fand ich geil. Kannte ich nicht, aber fand ich top. So, das war die absolute Hochphase, ne? Als da reihenweise Leute aufgedeckt wurden, die alle Ulle seine zahlreichen Titel verwehrt haben. Und das war so eine, weiß ich nicht, keine Ahnung, 30, 40 Seiten Titelgeschichte, saulang ausrecherchiert über Doping. Und ich fand die war goated. Die war absolut goated. Und ich habe die gelesen und hatte die ganze Zeit, immer wenn die Tür aufging, damit jemand reingerufen wird, habe ich gehofft, dass es nicht ich bin, weil ich diesen Artikel weiterlesen wollte. Also das ist ja eigentlich dann die Meta, dass du dann sagst, komm, ja, fuck it, dann gib mir doch 3 Stunden, Alter. Ist doch hier, nimm doch die vor mir dran, die sieht doch krank aus. Mir geht's gut. So, also eigentlich muss man versuchen, sich in so einen State of Mind zu bringen. Ist schwierig, ich weiß, aber versucht's mal.
Dann nehmen wir diesen Tipp doch als Abschlusspunkt für diese Episode. Ja, nächstes Mal wieder mit allen Brain-Kapazitäten, glaube ich. Wir werden mal schauen. Die Aufgabe ist, würde ich sagen, bis nächste Woche, dass jeder so 2 bis 3 IQ-Punkte versucht zurückzuholen. Und da müssen wir auch über unsere Methoden da nächste Woche reden, was wir gemacht haben. Vielleicht haben wir besondere Säfte, vielleicht haben wir eine Saftkur gemacht, vielleicht haben wir viel Sellerie gegessen. Da muss man sich auch mal ein bisschen schlau machen, was ChatGPT vielleicht sagt, wie man IQ-Punkte reaktivieren kann. Und dann gucken wir mal und werden berichten.
Der Weg zurück in die Dreistelligkeit. Das muss das Ziel sein bis nächste Woche. Und dann
Episodentitel gefunden. Let's go.
So ist es. Vielen Dank. Hat mir trotz aller Ramponage großen Spaß gemacht heute.
Ja, das sehe ich genauso. Freunde, wir hören uns wieder nächste Woche.